Seelenfutter Folge 173. Von unbemerkten Tränen und weltverlassener Schönheit. Gedichte von Stefan George und Rosalia de Castro.
Meine Straße, du ziehst sie nicht. Tränen fallen, du siehst sie nicht.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. An den Endgeräten, ihr hört wieder zu beim Seelenfutter. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben einen kleinen, intensiven Schluck genommen aus unserem ersten Gedicht. Susanne Gasowski hat es gelesen, Autorin aus Hamburg. Mein Name ist Friedemann Magor, ich bin Pastor in Husum. Und seit 3 Jahren und ein paar Monaten beschenken wir uns gegenseitig mit Gedichten und euch auch, wenn ihr denn dabei seid. Aber seid ihr, sonst wird ihr nicht zuhören. Und stellen Bibelworte dazu, so frei, assoziativ, aus dem Bauch und denken darüber nach, was das so bedeuten könnte. Ja, das machen wir heute zum 173. Mal, Susanne. So richtig öde ist es noch nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also bemerkenswert, aber im Gegenteil.
Es wird irgendwie immer netter, oder?
Es wird
oder?
Immer besser. Also wirklich im Gegenteil. Das ist ja so oft so. Wir machen es ja wirklich jede Woche, liebe Leute, jede Woche haben wir ein Seelenfutter, beschäftigen wir uns mit Lyrik. Und je länger man das macht und je mehr man kennenlernt, also ist ja nicht so, als wenn uns beiden die Poesie völlig verschlossen war, aber mittlerweile hat man ja einen Fundus angelegt an Texten und auch Dinge kennengelernt. Ich finde das, es hat mich wirklich bereichert, absolut, in jedem Fall.
Ja, nicht in jeder Beziehung, weil wir es so richtig unkommerziell machen, aber innerlich sind wir reich beschenkt, oder? Ach. Du hast ja heute wieder einen Text hier hingelegt. Eieiei, Stefan George, erzähl mal ein bisschen zu ihm und dann, vor allen Dingen musst du uns das Gedicht vorstellen. Leute, da müsst ihr sitzen, das kann man im Stehen, das pustet euch weg.
Ich finde auch, mich hat das weggepustet, als ich es gelesen habe. Aber man muss zu Stefan George auch ein bisschen was sagen, finde ich. Wir hatten ihn schon mal mindestens einmal, wenn nicht gar zweimal, eine schillernde Figur, kann man nicht anders sagen, oder? Also ich kann jedem, der nicht sofort ein Bild von ihm vor Augen hat, nur raten, googelt ihn mal, schaut ihn euch an. Ein merkwürdiger Mensch, ein merkwürdiges Gesicht, er lächelt nie auf keinem seiner Fotos. Er schaut auch so gut wie nie in die Kamera, er ist immer völlig vergeistigt im Blick die Augen sozusagen weit hinter den Horizont geführt sitzt oder steht er auf seinen Bildern.
Ist ein bisschen arg inszeniert, das Ganze,
absolut,
oder?
Absolut, er ist eine absolute Inszenierung und es sind immer, und das möchte ich auch gleich zu Beginn sagen, es sind immer schöne junge Männer um ihn herum. Immer, und das ist sicherlich kein Zufall. Er wurde im Juli 1868 geboren, eigenbrötlerisch, selbstherrlich, ja, kann man sich irgendwie vorstellen, wenn man ihn jetzt so vor Augen hat, hat das Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt besucht und hat sich, während er in der Schule war, selbstständig, ich muss mal jetzt gerade zählen, 10 Sprachen beigebracht, nämlich Italienisch, Hebräisch, Griechisch, Latein, Dänisch, Holländisch, Polnisch, Englisch, Französisch und Norwegisch, damit er all das im Original lesen kann.
Krass.
Sprache gehabt, kann man sagen. Muss man einfach mal sagen. Ja, hat dann auch in dieser Zeit angefangen zu schreiben und seine erste Zeitung herauszubringen. Rosen und Disteln hieß sie. Er hat danach noch eine gegründet, dazu kommen wir später, die dann sozusagen seinen Mythos perfekt gemacht hat, hat das Abitur abgelegt, ist dann durch die Metropolen gezogen, wie so viele in dieser Zeit, und ist dann in Paris unter anderem auf Stéphane Mallarmé und Paul Verlaine gestoßen und das hat ihn schon sehr beeinflusst, diese Symbolismus, diese Symbolistik, diese Symbolisten. Und er ist mit nichts Geringerem wieder zurückgekehrt als mit der Idee, die lyrische Erneuerung in Deutschland durchzuführen. Er wollte Lyrik völlig anders denken und prägen. Hat in Berlin auch noch ein bisschen Philosophie studiert, aber dann abgebrochen und hat so eine Art, wie soll man das sagen, so einen Dandy-Lebensstil gepflegt. Er hatte keinen festen Wohnsitz, nie, und er ist immer von Freund zu Freund gezogen. Obwohl er nicht unvermögend war, hat wohl ein relativ großes Erbe gehabt, aber er war immer überall zu Gast. Hat sich nie wirklich sesshaft geworden,
finde ich. So eine Nomadenfigur.
Interessanten Gedanken, oder? Ganz interessanten Gedanken. So, also er tritt dann an, um die lyrische Erneuerung der Deutschen, also in Deutschland durchzuführen und hat dazu die Zeitschrift Blätter für die Kunst gegründet, Ende des 19. Jahrhunderts, die dann sehr erfolgreich war und bis 1919 in unregelmäßigen Abständen erschienen ist. Am Anfang waren es nur 200 Exemplare. Zum Schluss 2000, das ist nicht schlecht für diese Zeit. Und er hat gelesen aus seinen Gedichtbänden, immer vor einem sehr ausgesuchten Hörerkreis, nie öffentlich. Also nicht sozusagen, also konntest keine Karte erwerben, sondern er war dann immer irgendwo in Salons eingeladen.
Keine Stadiontournee.
So, genau. In einem priesterlichen Gewand. Also deswegen schaut euch diese Fotos an, schwarz gekleidet, hochgeschlossen, ernster Blick, kein Lächeln, weiße Haare zum Schluss. Und das Publikum scharte sich um ihn und lauschte. Ergriffen. Was ich dann auch noch gefunden habe, war der Satz, den finde ich auch sehr bemerkenswert. Er hat sich dann einzelne Zuhörer herausgegriffen und sie im Nebenzimmer nach den Lesungen zur Audienz empfangen. Alleine. Seine Bücher hat er sehr auffällig gestalten lassen. Eine Eigenart seiner Texte ist die gemäßigte Kleinschreibung. Also seine Texte sind fast alle kleingeschrieben, bis auf die Versanfänge zum Teil, Namen und Betonungen. Also sobald er Versalien nutzte, hat er sie immer eingesetzt, um etwas zu betonen. Der Rest war kleingeschrieben, zum Teil auch ohne Interpunktion. Er hat also auf alles, wirklich auf alles Einfluss gehabt. Diese Selbstinszenierung hat wirklich einen regelrechten Kult ausgelöst, einen George-Kult. Und es ist dann auch der berühmte George Kreis entstanden, zu dem in allererster Linie Männer gehörten und nicht unbedingt die Begabtesten, aber immer auch die Charismatischsten und Schönsten. Es gibt ein schönes, das muss man einfach sagen.
Du bist ein bisschen gnadenlos hier heute.
Ich bin wirklich gnadenlos. Ja, aber es lohnt sich schon, ihn sich mal genau anzuschauen. Ich habe mir auch einiges durchgelesen. Ich bin wirklich gnadenlos. Ich glaube, dass er, er war auf eine Art genial, aber er hat, dieser George Kreis hat immer auch was ganz, ganz Merkwürdiges gehabt. Ich bin große Schwierigkeit mit dieser idealisierten Jugend und diesen Kreisen, aber das hat schon zum Teil Blüten geschlagen und ist ja immer noch aktuell gewesen, ganz lange, auch nach seinem Tod hinaus, bis in die Bundesrepublik gab es diesen George Kreis noch, gibt es ihn vielleicht immer noch, man weiß es nicht. Und Klaus Mann hat ein ganz schönes Zitat, das ihn auch natürlich würdigt, deswegen seine Gedichte, seine Texte sind schon toll. Und Klaus Mann erinnert sich an Georges Popularität so: Inmitten einer morschen und rohen Zivilisation verkörperte er, Stefan George, eine menschlich-künstlerische Würde in der Zucht und Leidenschaft, Anmut und Majestät sich vereinen. Das war die Ausstrahlung, die er hatte, wenn er las. Ich glaube schon, dass der wirklich sehr, sehr beeindruckend war, aber mindestens auch schillernd. Er hat sich immer ferngehalten von dem deutschen Literaturzirkel. 1933 hat Goebbels ihn zum Präsidenten einer neuen deutschen Akademie machen wollen, hat er abgelehnt. Hat sich also wirklich versucht, bewusst vor keinen Karren spannen zu lassen, und ist dann 1933 im Krankenhaus von Locarno in der Schweiz gestorben. Ist dann beigesetzt worden und bei dem Begräbnis an dem Begräbnis nahmen auch die Brüder Berthold und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, teil. Und manche sagen, dass das Hitler-Attentat dann von Stauffenberg auch etwas zu tun hat mit diesem Georgekreis. Man weiß es nicht. Mitgebracht habe ich uns ein Gedicht von George aus dem Gedichtband Der siebente Ring, ein relativ früher Gedichtband, 1909 erschienen. Und der Text geht so. Kreuz der Straße, wir sind am End. Abend sang schon, dies ist das End. Kurzes Wallen, wen macht es müd? Mir zu lang schon. Der Schmerz macht müd. Hände lockten. Was nahmst du nicht? Seufzer stockten. Vernahmst du nicht? Meine Straße, du ziehst sie nicht. Tränen fallen. Du siehst sie nicht. Stefan George.
Ein selten dichter Text, finde ich.
Ja,
ungewöhnlich starker und im Schluss allemal. Und der zieht mich sofort in Bann.
Absolut. Ich habe das auch. Ich habe den, ich bin durch Zufall darauf gestoßen, weil mich so ein paar Ereignisse um mich herum so ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Und dann, ich weiß gar nicht, aber ich habe ihn gelesen, hab sofort gedacht, was für ein Text. Also so innerlich, so, ich weiß, so gefasst in sich, so dicht. Also es ist ja, ich weiß das gar nicht, also für mich scheint das, es ist fast angelegt wie ein Dialog, aber ich glaube, es ist eigentlich ein innerer Monolog, so ein Nachdenken über das, was da gerade geschieht. Ich finde ihn auch wunderbar. Das Ende eines gemeinsamen Weges, so ergreifend. So ergreifend festgehalten. Der hat mich auch richtig geschüttelt, der Text, ja.
Ich finde sehr beeindruckend diese Form. Also das ist ja Lyrik, es ist ja verdichtete Sprache und in diesem Fall sind es so verkürzte Zeilen, die, mir fällt es erst jetzt auf, wo wir darüber sprechen, alle dasselbe Silbenmaß haben, nämlich alle viersilbig sind. Ganz kurz, also wie abgehackt oder wie ein Staccato. Ganz kurz, ein Gedanke, zack, zack. Der Schmerz macht müde. Das ist schon so die längste Zeile, aber es sind auch nur vier Silben. Der Schmerz macht müde. Mir schon. Mir zu lang schon. Also das ist formal hochanspruchsvoll. Und in dieser Kürze, finde ich, hat das was Atemloses, oder?
Genau. Es hat was ganz Verdichtetes, was Atemloses. Es ist so ein... So, jetzt ist es gut, weißt du? Also es ist, ich finde, er macht das Bild so wunderbar auf, wenn er diesen Text beginnt mit Kreuz der Straße. Wir sind am Ende. So, hier, wir sind jetzt an dieser, hier kreuzen sich zwei Straßen und wir stehen hier. Und wir können nicht gemeinsam weitergehen. Das ist irgendwie schon, das legt er sofort an. Es ist sofort, ich habe sofort ein Bild vor Augen. Dann geht dieses Bild, schmückt er noch oder malt er noch ein bisschen aus mit Abendsang schon. Dies ist das End. Und dann kommt das, was kommt, wenn man sich dieser Erkenntnis so hingibt, ja? Also wenn man plötzlich spürt, hier geht's nicht weiter, zumindest nicht gemein. Und dann kommt eben dieses kurzes Wallen. Also dann merkt man ja, ich finde, das ging mir schon beim Lesen schon so, Kreuz der Straße, wir sind am End, Abendsang schon, dies ist das End. Da mache ich mich auf was gefasst, ja, da nehme ich, mache ich einen geraden Rücken und bin gespannt, was jetzt kommt. Und dann kommt so große Erschöpfung danach. Wen macht es müd? Mir zu lang schon. Der Schmerz macht müd. Es ist ein ganz gefasster Text. Jeder Vers viersilbig, genau. Und es ist eine Gefühlsreise, trotzdem wie auf der Achterbahn dabei.
Mm, mm.
Ja.
Total. Und dieses Eingangsmotiv, das du eben beschrieben hast, eine Kreuzung, und es ist deutlich, hier trennt sich was, das nimmt er dann zum Schluss wieder auf.
Genau. Genau. Ganz genau.
Meine Straße, du ziehst sie nicht. Tränen fallen, du siehst sie nicht.
Unglaublich, oder?
Mm.
Also die letzten vier Zeilen, die letzten vier Verse sind wirklich unübertroffen.
Ja.
Wunderschön, finde ich. Und wie gesagt, ich finde, am Anfang hast du die Erkenntnis, dann hast du diese Erschöpfung, dann nochmal dieses kleine Auflodern an zwei Fragen. Hände lockten, was nahmst du nicht? Seufzer stockten, vernahmst du nicht? Also dieses, ist dir das nicht klar gewesen, was da eigentlich zwischen uns immer wieder schiefgelaufen ist? Also so interpretiere ich das in dem Moment. Und dann die Tränen, dieser Müdigkeit und Verzweiflung und diese Einsicht, hier geht's nicht weiter für uns. Großartiges Gedicht über das Ende eines gemeinsamen Weges.
Abschied und Trennung.
Abschied und Trennung.
Ja. Und einerseits bewusst vollzogen, zum anderen irgendwie schicksalhaft hingegeben, dass das jetzt passiert.
Ja. Genau.
Absolut. Und dann mit dieser Traurigkeit am Schluss Tränen fallen. Du siehst sie nicht. Also da ist schon die Trennung vollzogen, weil sie auch nicht mehr gemeinsam gefühlt und gehalten
genau.
wird.
Genau, ja, weil du, genau, da ist nichts, keine Gemeinsamkeit mehr. Ja, also alles, was ich vorher gesagt habe, selbstverständlich, aber die Sprache Georges und die Elaboriertheit seiner Texte und eben auch dieses Gedicht, das ist schon, ja, Chapeau.
Ich finde ja. Ja.
Ja, wunderbar. Was stellst du dazu?
Ja, ich setze da einen Kontrapunkt dazu. Aus Lukas 24, das ist eine Ostergeschichte. Und die Jünger gehen in ihrer Traurigkeit und in ihrer Blindheit, weil sie von der Kreuzigung und vom Tod von Jesus nichts mehr wahrnehmen können, sondern nur noch in ihrer Trauer stecken bleiben. Und dann geht der Auferstandene mit ihnen mit und sie merken, dass es ihnen gut tut. Und dann sagen sie, bleib bei uns, es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und da ist diese Sehnsucht drin, nicht in dieser Traurigkeit verloren zu gehen, sondern dann von diesem Unbekannten, der sich so wunderlich heimatlich anfühlt und dann da, als er Auferstandener war, ist, von dem das zu erwarten, dass dieser traurige Weg nicht in der Trauer stecken bleibt. Insofern ist es wirklich ein Gegenton, den ich dazu stelle, ja, wie ein Kontrapunkt.
Sehr schön. Sehr schön. Dann dazu noch einmal Stefan George. Kreuz der Straße, wir sind am End. Abend sang schon, dies ist das End. Kurzes Weilen, wen macht es müd? Mir zu lang schon, der Schmerz macht müd. Hände lockten, was nahmst du nicht? Seufzer stockten, vernahmst du nicht? Meine Straße, du ziehst sie nicht. Tränen fallen, du siehst sie nicht.
Tja, vielen Dank. Sehr besonders. Sehr besonders dieser Text. Und ich stelle auch da etwas dagegen.
Ja.
Ein Kontrapunkt. Und zwar ein Gedicht von Rosalía de Castro. Und wenn du jetzt sagst, huch, die habe ich ganz vergessen, wer wir sie schon mal hatten. Nee, sie ist das erste Mal.
Puh.
Erste Mal im Seelenfutter. Und ich bin ganz glücklich über diese über dieses kleine Schmuckstück, das ich da gefunden habe. Ich will dir ein bisschen von ihr erzählen. 1837 ist sie geboren, also gut 30 Jahre vor Stefan George, in Santiago de Compostela, und gestorben 1885, also mit 48, in Padrón in Galicien, also nicht weit von Santiago de Compostela entfernt. Spanische Schriftstellerin, Lyrikerin, und sie hat einen ganz starken Einfluss gehabt auf die Entwicklung der galizischen Sprache als Kunstsprache, und will ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also Galizien, diese Region in der, an der Nordwestspitze Spaniens. Also für mich ist da am bekanntesten Santiago de Compostela, das Ziel der Jakobspilger dort. Sie ist uneheliche Tochter gewesen. Ihr Vater ist nicht in der Geburtsurkunde erwähnt. Ihr Nachname folgt auch dem der Mutter, denn der Vater war später Kaplan, also ein Geistlicher dort in der Region. Sie wuchs auf bei erzkatholischen und erzkonservativen Tanten väterlicherseits, also Schwestern von dem Vater. Und erst als sie 10 war, durfte sie das erste Mal zu ihrer Mutter, die zu einer verarmten Adelsfamilie gehörte. Auch ihr Adelstitel, wie gesagt, verweist auf die Mutter. Sie hat früh geheiratet, Manuel Murguia, ein Journalist, ein Chronist Galiciens, der für mehrere Madrider Tageszeitungen geschrieben hat, und sie zeitweise viel mit ihm rumgereist ist. Sie haben zusammen 7 Kinder bekommen. Und so lebte sie manchmal bei ihrem Mann und manchmal bei ihrer Mutter und manchmal nur mit ihren Kindern. Ein sehr unruhiges und auf Familie und Beziehung ausgerichtetes Leben. Und es war tatsächlich ihr Ehemann, der ihr zu geraten hat, ihre Texte zu veröffentlichen. Weil sie selbst das gar nicht so gesehen hat. Ab ihrem 12. Lebensjahr hat sie gedichtet auf Spanisch und auf Galizisch. Sie nannte Galizisch noch einen Dialekt. Später spricht man ja davon einer eigenständigen Sprache. Und sie ist eigentlich zur zentralen Figur der kulturellen Bewegung, der kulturellen und politischen Unabhängigkeit Galiciens geworden. Es gibt einen Gedenktag, Dia de Rosalia, also einen Tag, an dem man an sie denkt, nämlich am 17. Mai in jedem Jahr ist so ein Art Kulturfest in der Region. Und der 17. Mai ist der Tag, an dem ihr Gedichtband Galizische Lieder 1863 veröffentlicht wurde. Sie wird also zur Symbolgestalt des galizischen Regionalismus.
Toll.
Ihr Gedicht, das ich mitgebracht habe, stammt aus ihrem letzten Gedichtband, das sie veröffentlicht hat 1884, ein Jahr vor ihrem Tod. Sie ist dann mit 48 an Gebärmutterkrebs verstorben. Und dieses Gedicht, das will ich euch jetzt einmal zum Klingen bringen. Ein sanft strömender Fluss, ein schmaler Fußpfad, ein einsames Feld und ein Pinienhain, dazu die alte Brücke, bäurisch, einfach, rundend solch ruhefrohes Bild der Einsamkeit. Was heißt Einsamkeit? Um die Welt zu füllen, genügt manchmal ein einziger Gedanke. Darum findest du voller Schönheit heut Brücke und Fluss und Wald so weltverlassen. Nicht Wolke oder Blume wecken Liebe, du bist es Herz, trüb oder glücksdurchlot, was als Herr über Leid und Lust das Meer austrocknet und bewohnbar macht den Pol. Rosalía de Castro.
Wunderbar. Was für ein schöner Text. Also er an sich schon, aber ihn natürlich zu diesem George-Text zu stellen. Jedes Mal bin ich wieder völlig von den Socken, was das miteinander macht, wenn man, wenn man solche Texte zueinander stellt.
Mhm.
Ja, warum hast du den gewählt? Für George.
Also ich finde, dieser Text hat eine bildlich-gedankliche Nähe und hat eine große Differenz. Mhm. Und das finde ich daran interessant. Also offenkundig nah ist ja dieses Wegmotiv, das hier mehrfach beschrieben wird, also der Fußpfad und die Brücke. Das Ganze aber eingebettet in so ein ländliches Naturidyll. Und die Brücke taucht später nochmal auf. Also das hat ja eine Nähe zu dieser Wegmetapher, die Stefan George dort hat. Aber interessant ist, dieses Idyll spricht von einer Einsamkeit und diese Einsamkeit definiert sie ganz anders. Nämlich nicht schwermütig, abschiedlich, sondern erfüllt. Ein ruhefrohes Bild der Einsamkeit, so nennt sie das. Und das fächert sie dann auf, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und es führt dann emotional auf ein ganz anderes Feld, auf eine Lichtung, statt in dieses Bild unterdrückter Tränen, das wir bei Stefan George dort gesehen haben. Und dieser Gegenton, der hat mich gereizt.
Ja, absolut. Ich finde die Idee, also für mich ist der Schlüsselsatz natürlich dieses Gedichtes in der zweiten Strophe: Um die Welt zu füllen, genügt manchmal ein einziger Gedanke. Das ist ja ein Satz, den kann man sich so rausnehmen und überall mal hinstellen. Weil der ist so wunderbar, der gibt einem so viel Möglichkeiten an die Hand. Das ist wirklich schön. Und dann, und bei dieser Idee, des Gedankens und die Art und Weise, wie man das lenken kann, geht sie ja dann weiter in der dritten Strophe. Du bist das Herz, trüb oder glücksdurchlot, was als Herr über Leid und Lust das Meer austrocknet und bewohnbar macht den Pol. Du bist das Herz, du bist das Gedanke, der den Dingen die Bedeutung und in dem Fall sozusagen die Stimmung gibt und die Möglichkeit.
Ja, und die Lebenskraft. Ja. Also die Zeile davor, die müssen wir noch schnell dazu nehmen. Wir sehen es vor uns und ihr hört es ja. Nicht Wolk oder Blume wecken Liebe, du bist das Herz. Also die innere Bewegung, die entsteht an dem inneren Ort des Herzens und nicht in der Objektivität einer Wolke oder einer Blume oder einer Brücke oder eines Flusses oder eines Waldes. Die wecken das nicht auf, sondern das erblüht im Herzen. Das finde ich unglaublich stark, also auch in dieser, in diesem Zuspruch, der da drin steht.
Ja, absolut.
Dem Herz diese Kraft auch zuzutrauen. Ja. Und es wird dann übersetzt, das ist, finde ich, also gigantisch, das Meer auszutrocknen oder den Pool bewohnbar zu machen. Ja. Das kann das Herz.
Das kann das Herz. Und es ist so ein ermutigendes Gedicht, ein so ermunterndes Gedicht. Also es fängt ja an mit dieser, mit um es vielleicht noch einmal ganz kurz ein ganz klein wenig vorzustellen, in diesen drei Strophen, vier Verse, so schön und fließend und dann in der ersten Strophe so ein herrliches Bild, das sie malt, finde ich. Also du hast sofort eine Skizze, wie eine kleine Zeichnung, ein schmaler Fußpfad, ein einsames Feld, ein Pinienhain, dazu die alte Brücke. Das ist ja eine Skizze, die sie da entwirft.
Ja, da malt sie sofort ein Bild vor sich.
Genau, das ruhefrohe Bild der Einsamkeit. Und dann ruhefroh und einsam, das lässt schon aufhorchen. Mhm. Ja. Sie empfindet das nicht als, also sie gibt dem Ganzen einen neuen Ton, eine andere Konnotation und so geht's eigentlich weiter und das ist so ermunternd nach diesem tief traurigen Tränen fallen, du siesst sie nicht, diesem Moment der vollkommenen Verzweiflung und Einsamkeit und dann sagt sie, geh den Weg weiter. Es ist im Prinzip eine Fortsetzung, ja. Und irgendwann wirst du sehen, nicht Wolke oder Blume wecken, lieber du bist das Herz, trüb oder glücklich durch Lot, das entscheiden kann, wie es weitergeht.
Ja. Ja, es ist eine Fortführung, es ist, oder es ist wie ein herzlicher Widerspruch, weil in dem Stefan George, wenn ich es darf, auch, also er bleibt in einem Selbstmitleid stecken am Ende. Und hier spricht eine kluge Frau und sagt, das ist, komm, mach die Augen auf und mach das Herz auf und schau, was ist. Also wie ein wirklich guter Einspruch.
Ja, aber ich, für mich ist es wirklich ein Weitergehen. Also ich kann ja den Nachwuchs, das Selbstmitleid verstehen. Ich finde, dass in dieser Situation kann man auch mal leiden.
Das hat auch Recht.
Ja, das hat auch dann sein Recht. Also, und dann geht er weiter. Meine Straße, sie zeichnet jetzt diese Straße, die er uns zeichnet, die Möglichkeiten darin und sagt, so, natürlich gibt es Möglichkeiten. Um die Welt zu füllen, genügt manchmal ein einziger Gedanke. So schön. Also das ist wirklich ein Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, weil ich den so wunderbar finde. Und dieser Gedanke, da kann ich dann auch, da bin ich dann auch sozusagen Regisseurin oder da kann ich mitgestalten. Ja, das, ich muss nicht darauf warten. Das ist keine Eingebung, auf die ich Ewigkeiten warten muss, sondern genau. Das ist dann schon meiner, ja, den ich fassen kann.
Ja, und es ist, also vielleicht können wir es neudeutsch sagen, auch eine Art Reframing. Okay. Also schau, Brücke, Fluss, weit, du kannst sagen, ach wie blöd, kein Mensch da, ich hier ganz alleine, schon wieder, wo sind die anderen, wo sind die Liebsten und so weiter. Und Nein, sie sagt, darum findest du voller Schönheit heut Brücke und Fluss und Wald, so weltverlassen. Das hat eine Anmut und es hat eine, einen Glanz. Aber das ist nicht objektiv, sondern das geschieht im Herzen. Dieses zu sehen und zu erkennen. Du bist das Herz. Also, das ist, klingt schon gut in der zweiten Reihe, ne? Nachdem.
Allerdings, unbedingt. Die sprechen wirklich wieder sehr schön miteinander.
Magst du dein Bibelwort dazu sagen?
Sehr gerne. Ich stelle eine Stelle aus dem Brief an die Hebräer dazu, Kapitel 10, Vers 23 und 24, um so ein bisschen dieses Ermutigende noch weiter zu denken. Lasst uns festhalten in dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken, auch für uns selbst. Und das macht sie, finde ich, in diesem Gedicht. Das ist ein, für mich ist es ein Ansporn.
Ein Anfeuern.
Ein Mut geben. Ja. Mhm.
Ja. Ganz toll, ganz schön. Das ist wirklich der Ton. Mhm. Was meinst du, soll ich nochmal lesen?
Ich bitte, ich warte schon drauf. Unbedingt.
Das mache ich gern. Ein sanft strömender Fluss, ein schmaler Fußpfad, ein einsames Feld und ein Pinienhain. Dazu die alte Brücke, bäurisch, einfach, rundend solch Ruhe, frohes Bild der Einsamkeit. Was heißt Einsamkeit? Um die Welt zu füllen, genügt manchmal ein einziger Gedanke. Darum findest du voller Schönheit heut Brücke und Fluss und Wald so weltverlassen. Nicht Wolke oder Blume wecken Liebe, du bist des Herz trüb oder glücksdurchlot. Was als Herr über Leid und Lust das Meer austrocknet und bewohnbar macht den Pol. Rosalia de Castro.
Vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gedicht, das ich mir mit Sicherheit auf meinen Nachttisch lege, jetzt mal eine Zeit lang.
Sehr gerne. Ach, das war richtig Seelenfutterstoff heute von unbemerkten Tränen und weltverlassener Schönheit.
Absolut. Absolut. Wenn es euch auch so ging, schreibt uns seelenfutter@kirche-husum.de und
wenn ihr es anders seht, dabei, schreibt es auch. Mhm, genau. Dann sind wir bei 174. Nächste Woche. Tschüss.
Gut, bis bald. Tschüss.